Frau Krippner, was ist für Sie gut und was ist böse?
Also im Christentum würde man ja sagen, das ist eine Beziehung zu Gott. Wenn wir uns von ihm entfernen, dann sind wir beim Bösen. Und wenn wir in naher Beziehung zu ihm sind, dann tendieren wir aus Gnade heraus zum Guten. Das, was ich daraus vor allen Dingen mitnehmen würde, so für den Alltag, ist, dass eben beides in uns angelegt ist. Also wir können gut sein und wir können aber auch böse sein. Und alle Menschen sind eigentlich beides mal im Laufe eines Lebens.
Wie ist denn das mit diesen Grauzonen? Weil so eigentlich dieses einfach nur gut und einfach nur böse an sich gibt es ja nicht. Aber wir Menschen wünschen uns ja ganz oft diese ganz einfache Wahrheit und Klarheit. Ne? Ja, nein, schwarz-weiß, gut, böse. Warum halten wir diese Grauzonen so schwer aus?
Ja, ich glaube, das ist das, was man so Ambiguitätstoleranz nennt. Also halte ich es aus, dass ich keine ganze Klarheit habe. Und ich glaube, in der Tat, wie Sie sagen, halten Menschen das relativ wenig aus. Und ich würde sogar so etwas kulturpessimistisch, was ich sonst gar nicht so unbedingt bin, sagen, vielleicht halten wir es immer weniger aus. Und das hat aus meiner Sicht tatsächlich auch mit einem bestimmten medialen Verhalten zu tun, dass wir irgendwie sagen, alles muss auf zwei Zeilen gebracht werden. Und die vielen Zwischentöne, die aber aus meiner Sicht das Menschliche eigentlich ausmachen, die sind dadurch gar nicht zu erfassen.
Beim Thema Frieden ist es ja auch so. Ne? Die einfache Wahrheit wäre ja eigentlich Krieg böse, Frieden gut. Aber so einfach ist das ja auch nicht mehr in diesen Zeiten.
Ja gut, also dass Frieden gut ist, das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Und dass Krieg schlecht ist, würde ich auch auf jeden Fall unterstreichen und böse ist. Aber die Frage ist ja nur, was ist die Konsequenz daraus, wenn wir dann Konflikte wirklich in der Welt haben? Und darauf kann man natürlich die Antwort finden. Ich gehe in einen Pazifismus, der sagt, egal was mir entgegenkommt, ich reagiere darauf mit einem Verzicht auf Gewalt. Und das, glaube ich aber, ist nicht unbedingt die ethischere oder bessere Entscheidung, wenngleich eine sehr gut nachvollziehbare und ich glaube auch wirklich sehr gut begründbare Entscheidung. Aber man darf dabei nicht ausblenden, dass das bedeuten kann, dass diejenigen, die sich den Raum greifen, diesen Raum auch einnehmen können.
Sie haben sich ja intensiv in den letzten Jahren mit dem Friedensthema befasst, an der sogenannten Friedensdenkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland ja mitgeschrieben. Es geht in dieser Friedensdenkschrift um eine neue Friedensethik angesichts der aktuellen Herausforderungen. Sie waren ja auch entstanden, diese Denkschrift, auf dem Hintergrund eben des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine und eben auch der Situation im Nahen Osten. Und nun haben wir auch noch den Iran dazu. Warum braucht es in diesen Zeiten ein Kirchenpapier?
Ich glaube, genau für das, worüber wir eben gesprochen haben, nämlich dafür wahrzunehmen, dass es Grautöne gibt und dass man die auch aushalten können muss, was keineswegs verwechselt werden darf mit Beliebigkeit. Wenn wir jetzt uns den Angriff von Russland auf die Ukraine mal ganz konkret anschauen, dann haben wir dort einen völkerrechtswidrigen Angriff. Wir haben einen klaren Aggressor, das ist Russland. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass die Ukraine auch nicht einfach nur das Gute ist, sondern sie ist ein integrer Staat, der sich verteidigen darf. So, und jetzt ist die Frage, was bedeutet es, wenn sich dieser Staat verteidigt? Das heißt natürlich, dass wir wissen, dass auf Seiten von Russland unglaubliche Verluste von Soldaten und Soldatinnen sind. Also ganz, ganz viele Menschen verlieren in diesem Krieg ihr Leben. Wir wissen gar nicht ganz genau die Zahlen, aber man kann wirklich von mehreren Hunderttausenden auf jeden Fall ausgehen. Und wir wissen auch, dass in Kriegen eigentlich immer von beiden Seiten auch Verbrechen, Kriegsverbrechen geschehen. Ich glaube, die sind hier ungleich verteilt, aber trotzdem geschehen sie. Das heißt, auch da ist nicht alles nur gut oder böse, sondern es gibt diese Grauzonen. Was man aber klar sagen muss, der Aggressor ist klar und selbstverständlich darf sich die Ukraine verteidigen.
Das friedensethische Papier der Evangelischen Kirche will ja sowas wie Orientierung geben. Wie kann man in diesen schwierigen Zeiten tatsächlich gut Orientierung geben? Also was war auch bei dem Schreiben des Papiers so ein bisschen das Schwierigste?
Also ich glaube zum einen, dass Orientierung bietet, wenn man erstmal die Welt auch in dieser Komplexität wahrnimmt. Und es gibt ja konkrete Fragestellungen, also manche sind einfach ganz klar zu beantworten. Es ist völlig unstrittig, dass sich die Ukraine gegen Russland verteidigen darf. Aber wo es ja dann komplizierter wird, ist sozusagen die Frage, was ist eigentlich mit Deutschland oder was ist mit Europa? Inwiefern sind sie Teil dieses Krieges beispielsweise, indem sie Waffen liefern? Und da, glaube ich, kommt es immer darauf an, jetzt auch in einer ethischen Orientierung, sich genau anzuschauen, was bedeutet das. Es kann möglicherweise eine Verlängerung des Krieges bedeuten mit weiteren Toten. Es kann aber auch heißen, und dazu tendieren wir auch sozusagen in der Bewertung dann am Ende, dass man, wenn man sich nicht verteidigt und nicht hilft, dass die Ukraine diese Verteidigung dann auch leisten kann, dass das am Ende einem Aggressor immer mehr Raum geben würde, mit der Konsequenz, dass dann auch der nicht zu stoppen wäre. Also, aber diese Abwägung kann am Ende, und dafür plädieren wir in dieser Schrift sehr deutlich, nur im politischen Einzelfall abgewogen werden. Und die Ethik kann aber Orientierung dafür geben, wie der jeweils zu beurteilen ist. Es ist eben ein sehr starkes Plädoyer, deshalb, glaube ich, greift dieser Begriff in dem Zwischengut und Böse, ist ein starkes Plädoyer dafür, nicht zu schnell ins Gut oder ins Böse zu verfallen, sondern jede politische Situation in ihrer Komplexität wahrzunehmen und auch jeweils zu formulieren, was denn eine Entscheidung, die man dann trifft, also beispielsweise ich liefere keine Waffen, die dann auch zu Ende zu denken, was das am Ende bedeuten würde.
Was sind denn so die Leitlinien gewesen, die Sie getrieben haben bei dem Verfassen dieser ethischen Grundlagenschrift?
Also unsere Grundidee war natürlich eine theologische. Und das ist der Friede als eine Verheißung Gottes. In den ganzen biblischen Texten haben wir immer das, was ein umfassender Frieden ist, ist eine Verheißung. Also etwas, was auf Erden nicht allein durch Menschen hergestellt werden kann, aber mit der Gnade Gottes gewinnen kann. Das ist erstmal so der Ausgangspunkt. Und dann haben wir vor allen Dingen darauf bestanden, dass Frieden nicht einfach nur die Abwesenheit von Gewalt ist, sondern dass der viel, viel mehr umfasst. Freiheitsrechte, die Möglichkeit, in Pluralität zu leben, Abbau von Not, das sind alles so Themen. Und dann geht es sozusagen daraus abgeleitet jeweils darum, was heißt das jetzt für die politischen Situationen, in denen wir hier auf Erde sind? Wir gehen sozusagen davon aus, es gibt eine Verheißung Gottes, aber diese Welt, auf der wir leben, das ist das, theologisch würde man sagen, eine unerlöste Welt. Also eine Welt, die weiß um Gewalt, um die Unzulänglichkeiten von Menschen, um die Unzulänglichkeit auch menschlicher Vernunft und die nicht davor zurückscheut, damit umzugehen.
Angesichts der aktuellen Bedrohungslage wollen aber viele Menschen ganz konkrete Antworten eigentlich haben. Also das, was Sie beschreiben, ist ja eher so eine Diskussionsgrundlage. Sie zeigen beide Seiten auf, die ja auch gültig sind. Also im Prinzip auch wieder gut, böse und den Graubereich. Nun haben aber viele Menschen tatsächlich Angst, dass Deutschland mit in den Krieg reingezogen wird. Die jungen Leute kriegen jetzt die Briefe von der Bundeswehr. Die müssen sich jetzt verhalten. Gehe ich zur Armee oder gehe ich nicht zur Armee? Wie kann dann wirklich so ein Diskussionspapier am Ende tatsächlich Orientierung geben?
Also ich habe wirklich den Eindruck, es liefert insofern Orientierung, als dass es vor allen Dingen unheimlich viele Gesprächsanlässe gibt. Dieses Papier ist wahnsinnig breit diskutiert für ein Kirchenpapier, muss man wirklich sagen. Und ich erlebe das, ich selber bin ja Akademiedirektorin, mache Veranstaltungen, bin aber auch selber mit diesem Papier ganz viel unterwegs. Und ich war gerade vor ganz kurzem in Neukölln in einer Schule, wo wir zum Thema Wehrpflicht debattiert haben und wo ich eben auch nochmal versucht habe zu sagen, man kann sich mit sehr, sehr guten Gründen und ich würde eben auch sagen, wirklich mit theologischen Gründen für die Kriegsdienstverweigerung entscheiden. Dazu, zu dieser Gewissensentscheidung, wie ich es sagen würde, gehört aber auch immer zu wissen, wogegen ich mich entscheide. Also beispielsweise, wenn ich grundsätzlich davon ausgehe, dass in dieser Welt, in der wir leben, wir nicht ganz ohne eine Bundeswehr auskommen, dann weiß ich, dass ich, wenn ich den Kriegsdienst verweigere, wo wir im Moment in Klammern noch gar nicht sind, sondern im Moment muss ich mich überhaupt nur dazu verhalten, ja, will ich es machen oder will ich es nicht machen, aber angenommen, wir kämen irgendwie zu einer Wehrpflicht, dann muss ich zumindest wissen, wenn ich das verweigere oder wenn ich mich im Moment entschließe, nicht dahin zu gehen, dass jemand anders im Zweifelfall das machen muss. Das heißt nicht, dass nicht die Entscheidung richtig sein kann, im Gegenteil, aber eine Gewissensentscheidung wird es dann, wenn ich all diese Dimensionen wahrnehme. Und da, glaube ich, hilft so ein Papier durchaus oder so ein gemeinsames ethisches Nachdenken.
Das Papier ist ja, als es erschienen ist, wirklich sehr heftig auch kritisiert worden. Da ist viel drüber diskutiert worden, gerade bei dem Thema Pazifismus, ja oder nein, oder auch dem Halbsatz, auf Gewalt kann auch mit Gegengewalt reagiert werden und Atomwaffen können auch zur Abschreckung dienen. Hat sich da die Diskussion verändert, seitdem das erschienen ist? Das ist ja im November rausgekommen und Sie haben ja viele Runden auch wahrscheinlich gemacht.
Ich erlebe einfach, dass die Runden sehr, sehr unterschiedlich sind. Also ich war jetzt wirklich mit diesem Papier und meine Kollegen und Kolleginnen, das ja ein ganzes Redaktionsteam und natürlich weiß ich es auch vom Rat der EKD, der das ja herausgegeben hat. Sehr, sehr viele Menschen waren da in verschiedenen Diskussionen. Anna-Nicole Heinrich, die Präses der EKD-Synode, ist auch gerade mit jungen Menschen ganz viel im Gespräch. Und ich erlebe es wirklich so, dass es ein bisschen manchmal auch ein kirchlicher Generationsshift ist, glaube ich tatsächlich. Also viele christlichen Geschwister sind sehr stark groß geworden mit der Friedensbewegung in Ost wie West. Und in der Generation erlebe ich viel Gegenwind tatsächlich auch, aber durchaus auch Nachdenklichkeit. Und ich merke es so, dass bei jüngerem Publikum, also jünger meine ich jetzt alles, was aus meiner Sicht schon jung ist, alles unter 40, dass da eine viel größere Offenheit gegenüber diesen Fragen ist. Ich kriege immer wieder Nachrichten, die eher so eine Dankbarkeit gar nicht sozusagen über das tolle Dokument in dem Sinne von, hier sind alle meine Fragen beantwortet, sondern dass diese Fragen gestellt werden und gestellt werden dürfen. Das erlebe ich einfach ganz stark. Weil nämlich viele Menschen, glaube ich, einerseits eine Prägung haben, die natürlich sagt, Krieg ist falsch. Und das muss ich auch mal sagen. Krieg ist das Falscheste, was man sich vorstellen kann. Krieg ist von Grund auf böse. Die aber trotzdem angesichts dieser ganzen Konflikte, über die wir gerade gesprochen haben, sehen, ja, aber was heißt es denn jetzt, wenn wir Krieg haben? Und diese Frage mal stellen zu dürfen, ist denn wirklich der Verzicht auf Waffenlieferung, ist das wirklich das Ethischere? Diese Frage stellen zu dürfen, wo viele so ein Grundgefühl haben von, nee, eigentlich bin ich dafür, dass es diese Waffenlieferung gibt, weil ich will eigentlich nicht, dass die Ukraine alleine dasteht. Das mal komplex aufzufächern, da erlebe ich bei sehr vielen Leuten eine große Offenheit.
Und kann das Papier oder die Haltung auch außerhalb des kirchlichen Bereichs wirken?
Ich würde sogar sagen, da ist es viel einfacher in gewisser Weise. Da erlebe ich eigentlich durchweg, wo immer ich war auch bei Friedensarbeit, also nicht kirchlicher Friedensarbeit und so, wahnsinniges Interesse und viel Resonanz tatsächlich und erstmal ein freundliches Wahrnehmen. Das ist natürlich ganz unterschiedlich, was jeweils wahrgenommen wird. Also wenn ich in einem Pfarrkonvent damit gehe, dann interessiert die Leute natürlich die theologische Feinziselierung und die ganzen verschiedenen Synodenbekundungen der letzten 50 Jahre so ungefähr. Wohingegen natürlich dort eher, es gibt ja so einen eher praktischen Teil, ja, das auf viel Resonanz stößt. Und da muss man auch sagen, finden natürlich, und das gehört aber dazu, diese Schrift ist eben vielleicht eher dann im Grauen, im positiven Sinne. Dazu gehört natürlich auch, dass viel Kritik kommt. Viele finden es einfach viel zu wischiwaschi, also im Sinne von zu schwach, ne? Also sozusagen nicht klar genug gesagt, jetzt aber Waffenlieferung, Leute, ist das Richtige. Und das ist, glaube ich, das ist eigentlich für mich auch das, es wird immer gesagt, wo ist, ne, Kirche braucht diese Klarheit. Ich glaube, die Kirche braucht ihre Klarheit und sie hat sie in der Verkündigung. Aber Ethik ist immer eine Auseinandersetzung mit der politischen Wirklichkeit. Das ist das, was wir da tun. Und das für mich wirklich widerständige Potenzial dieser Denkschrift ist, gerade weil das im Moment nicht gut ankommt, dass sie sich traut, die Fragen komplex aufzufächern.
Parallel wird an einem geistlichen Operationsplan Deutschland gearbeitet. Da bereitet sich die Militärseelsorge tatsächlich auf den Kriegsfall vor, um dann Todesnachrichten zu überbringen und Witwen zu trösten, sage ich mal etwas salopp. Ist das das, wozu am Ende dann Kirche noch gebraucht wird, wenn es wirklich ernst wird? Also ich hoffe ja, dass es nie dazukommt. Mir macht das ja Angst, sowas muss ich ehrlich sagen.
Ja, es wäre ja auch komisch, wenn es Ihnen keine Angst machen würde. Ich glaube, das macht jedem Angst. Ich plädiere aber auch da dafür, erstmal zu schauen, wo wir gerade sind. Ich glaube, dass die Gefahrenszenarien, die im Moment da sind, ja, welche sind das tatsächlich? Nochmal NATO-Länder angegriffen werden können. Es geht da in diesen Szenarien weniger um die Vereinnahmung Deutschlands, das muss man einfach auch sagen, aber es können natürlich vor allen Dingen Soldatinnen und Soldaten Teil dieser gewaltvollen Konflikte werden. Das muss man sich klar sein. So, und da würde ich eine große Aufgabe der Kirche in der Seelsorge, in der Begleitung sehen. Wir haben einerseits die Militärseelsorge, deren Aufgabe ist es, die Soldatinnen und Soldaten zu begleiten und auch im Einsatz zu begleiten. Das ist ein Angebot, was sehr gerne wahrgenommen wird. Und auf der anderen Seite würde es in diesen Szenarien darum gehen, was passiert eigentlich mit den Leuten hier vor Ort. Und darauf sollen sich die Gemeinden einstellen. Was mir jetzt an der Stelle wichtig ist, ist, dass ich finde, sich auf etwas vorzubereiten, heißt nicht, dass man denkt, es tritt ein, sondern es heißt nur, es ist möglich, dass es eintritt und wir wollen vorbereitet sein. Und wir wissen in ganz anderen Bereichen, dass Deutschland in diesen Bereichen nicht besonders gut vorbereitet ist. Ja? Wenn wir nach Finnland schauen oder wenn wir in die Schweiz schauen, da hat jedes Mietshaus hat einen Bunker. Wir haben eine wahnsinnig schlechte Infrastruktur, was diese Dinge angeht. Das heißt ja nicht, dass die neutrale Schweiz damit rechnet, dass sie jederzeit in einen Krieg hineingezogen wird, aber sie ist vorbereitet. Und ich glaube, wir hier in Deutschland haben auch aus unserer Geschichte und auch aus guten Gründen ein großes Bedürfnis nach nie wieder Krieg, das ist sehr richtig, aber haben darüber auch ein bisschen vernachlässigt, sich auf den Ernstfall, der hoffentlich und aus meiner Sicht auch wahrscheinlich nicht eintritt, den sozusagen zu verdrängen. Und da würde ich eben sagen, es ist richtig, sich darauf vorzubereiten. Aus meiner Angst ist es auch keine Ängste schüren, sondern es ist einfach ein vernünftiger Umgang mit den Fragen, was wird in der Zukunft geschehen. Und das heißt aber nicht, dass dieser Operationsplan morgen zur Anwendung kommt.
Heute am Karfreitag geht es hier im rbb 24 Inforadio um Gut und Böse. Und ich spreche mit Friederike Krippner, der Direktorin der Evangelischen Akademie zu Berlin. Nun sind wir ja gerade in einem Superwahljahr und vor allem mit Blick in den Herbst und nach Sachsen-Anhalt überwiegt ja vor allem die Sorge vor einem weiteren Erstarken der Rechten. Wie sehen Sie denn auf die kommenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und auch in Berlin? Macht Ihnen das Sorge, was da passiert?
Ich sehe vor allen Dingen auf Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt mit sehr großer Sorge. Mal bezogen auf die Demokratienähe der Kirchen ist ja schon ganz interessant, wenn man sich das Wahlprogramm der AfD anguckt, was dort zu Verhältnis der Kirchen steht, dann ist das wirklich ein Antikirchenprogramm auch, eben weil die Kirchen für eine Demokratie stehen, die AfD so nicht mittragen will. Das, glaube ich, kann man schon so sagen. Also es ist wirklich sehr sichtbar. Ich sehe mit wirklich großer Sorge dahin, aber nicht mit der Sorge, dass damit alles vorbei sein wird, sondern ich glaube, es geht wirklich darum, auch da zu durchdenken, was würde es denn heißen, ein Bundesland zu haben, in dem es einen AfD-Ministerpräsidenten gibt. Und ich glaube, dass dann wirklich sehr vieles sehr anders sein wird. Es geht, glaube ich, darum, auch jetzt schon Szenarien durchzudenken, wie ein danach vielleicht auch schließlich vorbereitet werden kann.
Sie machen ja auch zu dem Thema sehr viele Veranstaltungen, öffnen einfach auch Räume für Diskussionen. Gibt es die denn wirklich auch bei Ihnen? Also die kontroversen Diskussionen, die ja viele Leute an vielen Stellen einfach vermissen. Also wenn wir auf Katholiken oder Kirchentage gucken, da sitzen ganz oft Menschen auf dem Podium, die sich eigentlich einig sind.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das Wichtigste ist, was auf den Podien geschieht. Und ich bin auch keine Freundin der Kontroverse um jeden Preis. Ich finde nicht, dass es unbedingt immer hilft, um ein Thema zu durchdringen. Aber was ich wahrnehme, ist, dass wir im Publikum fast in jeder Veranstaltung totale Kontroversen haben und Anfragen haben. Und ich glaube nach wie vor, und das wird mir auch wirklich immer wieder gespiegelt durch freundliche Mails danach, dass da eine Diskussionskultur ist, die viele vermissen. Also dass Leute Dinge sagen dürfen. Dinge sagen dürfen heißt nicht, dass es keinen Widerspruch gibt. Das ist mir auch ganz wichtig, aber dass es einen respektvollen Widerspruch gibt.
Ja, wir erleben das ja ganz oft, dass viele Menschen einfach eine andere Meinung gar nicht mehr aushalten. Also das, was früher mal wichtig war, man tauscht sich aus, bekämpft sich aber nicht, sondern hört sich auch das andere Argument an und dann guckt man mal, wo man da, man muss ja auch nicht immer einig sein, dass das immer weniger gelingt.
Ja, das, was Sie beschreiben, ist, glaube ich, als französische Moderation kenne ich das auch, bekannt, nämlich wirklich so hart, ganz hart reinzugehen in alle Themen und danach kann man trotzdem zusammen fröhlich seinen Wein trinken und seinen Käse essen. Und das ist, glaube ich, wirklich was, was ein, sage ich jetzt, etwas ungeschützt kollektives Wir ein bisschen verlernt, weil es sehr stark darum geht, dass man für das eine ist und für das andere nicht ist und dass man sich, es sehr schwer ist, sich auch die Zeit zu nehmen, mal etwas sich anzuhören, was so ganz gegen das eigene Empfinden entspricht. Wir wissen zum Beispiel tatsächlich aus der Psychologie, das finde ich immer ganz interessant, das ist auch mal das, wenn wir bei uns Veranstaltungen machen und überlegen, was wollen wir denn eigentlich damit erreichen, dass in Diskussionsbeiträgen, also wenn man sich ein Podium anguckt, man am stärksten den wahrnimmt, der die eigene Meinung vorher schon vertritt. Also das ist, glaube ich, wirklich ein menschliches Phänomen. Ob das jetzt wirklich ganz neu ist, weiß ich nicht. Aber was eben neu ist, ist, dass wir eine Tendenz dazu haben, alles kurz und knackig auf den Punkt bringen zu wollen. Und da bleibt man sehr oft hinter dem Eigentlichen zurück. Jetzt auf die Frage bezogen, wie kann man so eine Diskussionskultur befördern? Ich glaube, das geht wirklich nur, indem man eine Diskussionskultur befördert, die ganz stark im Zuhören liegt. Und ganz oft nehme ich zum Beispiel wahr, es gibt eine Methode, die man anwenden kann und die kann man zum Beispiel auch mal im familiären Umfeld anwenden, wenn man schon weiß, das wird jetzt hier mit Tante und Onkel und Schwester vielleicht eine hitzige Veranstaltung. Vorneweg einmal zu sagen, jedem 4 Minuten Zeit geben, sich das von der Seele zu reden, wo man gerade ist. Und jeder muss zuhören. Ich darf nichts darauf erwidern. Und das nimmt, wenn man das in einer kleinen Gruppe, auch mit 15 Leuten oder so, kriegt man das noch hin, macht, das nimmt meistens ganz viel Druck aus dem, was hinterkommt. Weil die Emotionen sind erst schon mal da. Und erst dann gelingt es häufig Leuten, überhaupt wahrzunehmen, was mein Gegenüber sagt. Also was ich sagen will, ist, Diskussionskultur ist etwas, was es sich nicht einfach ergibt, sondern es ist etwas, was eingeübt werden muss. Und da gucke ich nicht nur die Schülerinnen und Schüler an, sondern auch uns beide.
Ja, und das ist ja auch das, was, glaube ich, wirklich viel fehlt und wo es aber auf der anderen Seite eine große Sehnsucht doch eigentlich gibt. Das hat ja auch was mit Demokratie zu tun. Also ich glaube, wenn wir nicht mehr unterschiedliche Meinungen aushalten, dann wird es auch schwierig.
Es wird unheimlich schwierig und das muss man wirklich, da sehe ich aber wirklich auch alle in der Verantwortung. Also darin sehe ich Politik in der Verantwortung. Ich glaube, dass es nicht klug ist, vor allen Dingen auf kurze Videos Schlagworte zu setzen. Also ich sehe Journalismus in der Verantwortung, den Raum zu nehmen. Deshalb bin ich eine große Freundin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wir brauchen den und Medien, weil wir brauchen den einfach, weil man sich das da trauen kann. Aber es ist auch die Aufgabe eines jeden Einzelnen und einer jeden Einzelnen. Und da wäre meine Frage auch immer noch mal so ein bisschen selbstkritisch. Wie viel davon hält man eigentlich aus? Also ich weiß sozusagen von Familienfeiern von vielen Leuten, warum fürchten so viele Leute, jetzt haben wir Ostern, ne? Da ist es nicht ganz so schlimm wie Weihnachten, aber viele haben ja einen Horror davor, weil man auf einmal allen begegnet und das erstmal wieder miteinander aushalten muss. Und in diesen Zeiten, in denen sich am Nahostkonflikt quasi entscheidet, bist du auf der Seite des Guten oder bist du auf der Seite des Bösen? Darüber gehen Freundschaften zu Bruch. In diesen Stellen wird es sich ja vielleicht mal lohnen, ein Stück zurücktreten und mir einfach mal anzuhören, warum mein Gegenüber eigentlich zu diesem Schluss gekommen ist.
Welche Rolle spielen oder können da Kirchen in dieser ganzen Debatte spielen? Das eine ist ja der Nahostkonflikt, der die Familien zerreißt. Das andere ist ja das Thema mit Blick auf die Wahlen. Wie stehst du zur AfD? Das ist ja auch ein Thema, was in vielen Familien nicht mehr diskutiert wird.
Ja, also ich glaube wirklich, das, was Kirche da leisten kann, ist, dass sie Räume eröffnet dafür. Und Räume eröffnen wäre aus meiner Sicht, da bin ich sehr klar, aber nicht Podien öffnen für Menschen, die aus meiner Sicht demokratiefeindliche und an vielen Stellen auch gegen Menschenrechte oder Menschenwürde verstoßene Aussagen treffen. Das ist ausdrücklich nicht, aber es ist für mich, der Austausch muss auf der Ebene stattfinden, wer wählt denn was? Und da, glaube ich, können wir das gut miteinander aushalten. Und das ist wirklich ja auch interessant, wenn man dann wirklich fragt, warum man wählt. Es sind ganz unterschiedliche Gründe. Einige teilen ein Menschenbild, das ich wirklich gar nicht teilen würde. Aber die allermeisten, das ist gar nicht das Thema, sondern das Thema sind Enttäuschungen, ist irgendwie das Gefühl, es läuft hier alles nicht mehr rund. Und wenn man darüber anfängt zu sprechen, dann sehe ich schon auch Potenzial im Wissen darum, wie schwierig es ist. Aber ist aber auch da nochmal, warum ist es eigentlich so schwierig? Das finde ich auch interessant. Aus der Forschung wird einem ja empfohlen, so wie geht man eigentlich damit um? Die Empfehlung ist immer, auch wenn jemand politisch ganz, ganz weit weg von mir ist, den Kontakt zu halten. Weil wir nämlich dazu neigen, Leute tendenziell auszustoßen, wenn sie nicht mehr in dem Spektrum sind, was wir für richtig erhalten. Und das dann viel schwieriger wird, wenn diese Person möglicherweise auch irgendwann andere Haltung entwickelt, isoliert wieder in einen anderen Kreis zu treten. Wir waren anfangs beim Aushalten. Ich glaube, auch das ist etwas, was nicht leicht auszuhalten ist, wenn man, der eine ist links, der andere ist bei der AfD. Es ist schwer auszuhalten miteinander, glaube ich, unter Umständen. Aber mein Rat wäre aus Demokratiesicht, bleibt zusammen.
Aber ist es nicht schon, um es mal ein bisschen provokativ zu sagen, eigentlich schon fast zu spät? Weil wir haben auf der einen Seite politisch die Brandmauer, auf der anderen Seite auch die Leute, die sich vielleicht in die andere Richtung entwickelt haben, dass sie sagen, ich werde doch hier sowieso nicht gewollt und dass die längst weg sind, dass man die gar nicht mehr erreicht. Das ist ja auch das Demokratiegefährdende am Ende.
Da würde ich tatsächlich sagen, ist ein ganz großes Problem, dass wir auch wenig Räume haben, in denen alle noch aufeinandertreffen. Ein Beispiel dafür sind die Schulen. Deshalb bin ich ein großer Freund der öffentlichen Schulen eigentlich auch und nicht der Segregation schon da an früher Stelle. Die Bundeswehr wäre übrigens, gäbe es einen Wehrdienst, ein weiterer Punkt, das nur am Rande. Ansonsten gibt es ja wenig Orte, wo Menschen noch aufeinander treffen, die so konträrer Meinung sind. Familienkreis wäre wahrscheinlich der dritte Punkt. Und ich habe nur ein bisschen Bauchschmerzen mit der Annahme, der Zug sei hier schon abgefahren. Ich glaube, der Zug ist eigentlich nie abgefahren. Ich glaube, dass uns die Geschichte lehrt, dass Geschichte auch in Wellen geht, in ein Vor und Zurück und dass es immer die Chance gibt, zu verändern. Ich glaube, dass wir immer noch in einer sehr starken Demokratie leben. Wenn wir uns angucken, ist der überwiegende Teil der Wählerinnen und Wähler in Deutschland will unterschiedliche, aber demokratische Kräfte hier wissen, zweifelt nicht grundsätzlich am demokratischen System. Wir haben starke Verwaltung hier. Also ich würde immer noch sagen, es gibt viel Grund zur Hoffnung.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.